eine kleine gemeinsame Basis entsteht, die nicht ein Oben-Unten oder ein Machtverhältnis darstellt.
Also mir fällt auf, dass du, Adele, vielleicht doch noch etwas, das gar nicht fertig warst in der Ausführung.
Doch, ich war in diesem Sinn fertig, dass im Sinn von Miet, was ich dazu beifügen möchte im Sinn von Für, da sehe ich ganz klar eine Aufgabe, auch als wir Schweizerinnen, und überhaupt nicht im Sinne von Luxusarbeit. Und es ist in einem gewissen Moment auch gar nicht mehr gefragt, wie ich mich fühle. Das erlebe ich in der Beratungsstelle täglich. Dann nämlich, wenn eine Frau, eine ausländische Frau, weil wir die Anlaufstelle für ausländische Frauen sind, mit ganz massiven, lebensbedrohenden Problemen zu uns kommt, dann kann es auch so sein, dass sie überhaupt mich nicht mehr danach fragt, bist du Schweizerin, bist du Ausländerin, bist du von meinem Land, sondern dass ihr Grundproblem, das sie an uns heranträgt, so massiv ist, so grausam auch, dass es nur darum geht, für sie etwas zu tun. Und dass jegliche Nationalität in diesem Moment auch wegfällt. Eine Frau, die nachts auf die Straße gestellt wird, geschlagen, nackt und irgendwoher die eine Telefonnummer bekommt, wo sie sich hinwenden kann, die fragt am Morgen nicht, ist dort eine Schweizerin, ist dort eine Landsfrau, ist dort jemand, der mich versteht oder nicht. Sie hat nur diese Möglichkeit. Und so eine Frau, für so eine Frau eine klare Notlösung zu finden, ist nicht mehr die Frage von Ausländerin, Schweizerin, sondern nur noch von Frau zu Frau.
Aber erfahrt ihr denn in eurer Arbeit, was diese Frauen denn über eure Arbeit denken?
Nicht immer im gleichen Maß. Im Prinzip, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Frau in ihrer Notsituation ein Stück begleiten und ganz klar eben sie nicht unter unsere Flügel nehmen und alles für sie organisieren, sondern mit ihr zusammen versuchen, Lösungswege zu finden, ist die beste Rückmeldung, wenn sie nicht mehr kommt, wenn sie uns nicht mehr braucht. Ganz klar ist das aber auch irgendwo überheblich, weil es freut uns im selben Maß, wenn wir nachher mit solchen Frauen eben auch andere, also gleiche Problematiken besprechen können oder uns wieder treffen und sehen, sie ist dabei nicht untergegangen.
This next song is about oppression and in particular about women who are oppressed, and it's called You'll Never Keep Us Down.
Don't want to be. So keep us weak and Das zurückkommen, was Adele sagt. Deutsch. Entschuldigung, auf Hochdeutsch, ja. Adele, für mich in meiner Arbeit mischt sich das mit und das für sehr oft. Also auf der einen Seite bin ich mir im Klaren, ich bin in der Position der Beraterin. Also die Frau kommt zu mir, weil sie in Not ist und tatsächlich, wenn sie sich irgendwie verständigen kann, dann fragt sie mal nicht, woher ich komme. Aber mir geht es nachher darum, eigentlich mit ihr die Lösung zu suchen. Und dann ist es für mich wichtig, dass ich nicht mehr die Fachfrau bin, überhaupt nicht, sondern dann geht es um die Frau. Und dort ist für mich der Unterschied. Und es zeigt sich dann, natürlich, die einen Frauen kommen zurück und sagen, ohne euch, Fitzfrauen, hätte ich es nicht geschafft, von meinem Mann wegzugehen. Ihr habt mir den notwendigen Rückhalt gegeben. Ich wusste, das sind Frauen, die mich stützen, wenn es darauf ankommt. Und kommen vielleicht, bringen eine Kollegin, die in einer ähnlichen Situation ist, und geh dorthin, die helfen dir. Und wir wissen aber genauso, dass es Frauen gibt, ganze Ethnien, oder insbesondere unter den schwarzen Frauen, die kommen nicht ins FITS. Die waren vielleicht noch überhaupt nie im FITS, weil einfach die Schwelle zu groß ist in einem Team, wo keine schwarze Frau arbeitet. Also es ist eine Gratwanderung. Ich sehe sowohl das Positive wie das Negative. Und wir sind einfach daran zu arbeiten, mehr näher zu den Frauen zu kommen, also mehr auf sie zuzugehen mit interkulturellem Team.
Aber es ist eben doch so, dass du kannst ja diese Frau beraten auf gesetzlicher Ebene, über sie informieren über die verschiedenen Instanzen und so. Aber ihr seid vielleicht vier, fünf Frauen und da kommen Frauen aus 20 verschiedenen Ländern. Und ich selber empfinde, also wie kannst du mit jeder einzelnen von diesen Frauen Lösungen finden für sie, wo du sie ja gar nicht kennst?
Nein, ich kann die Lösungen nicht finden für sie. Das ist für mich klar. Die Lösungen muss die Frau selber finden. Das wäre eine absolute Überheblichkeit. Aber ich denke, das betrifft sogar nicht nur Frauen aus anderen Kulturen, sondern das betrifft jede Person, jede Frau, die zu mir kommt. Ein Ratschlag in diesem Sinne ist immer schlecht. Ich spüre das an mir selber, wenn mir jemand einen Ratschlag gibt, dann werde ich in der Regel sauer. Ich finde es eine Anmaßung.
Du wolltest jetzt was sagen, Franziska?
Ich wollte dir noch danach fragen, also was gibst du denn, also in dieser Situation? Gibst du verschiedene Lösungsmöglichkeiten oder?
Ich frage die Frau, was sie will. Und wenn sie sagt, ich will mich trennen, ich will mich scheiden, ich will eine Wohnung, ich will eine Arbeit, dann versuche ich ihr so weit wie möglich dort die Verbindung herzustellen. Zu entsprechenden Stellen. Oder dass ich vielleicht eine eigene Idee habe. Aber dann ist es meine Idee. Und die deklariere ich als solche.
Also ich möchte auch noch etwas dazu sagen. Ich persönlich stelle ist nicht grundsätzlich in Frage, dass es solche Projekte wie zum Beispiel das FIT oder die Infodonor gibt. Aber für mich ist schon die Frage, wie diese Projekte organisiert sind, wer dort arbeitet und wie dort eben auch zusammengearbeitet wird zwischen Frauenflüchtlingen, Migrantinnen und eben Schweizerinnen. Und ich, also für mich ist das auch eine Frage der, eine Art Definitionsmacht, ja, zum Beispiel. Also das heißt, wer definiert die Situation dieser Frauen beziehungsweise was sie brauchen oder welche Forderungen, dass sie stellen sollten oder stellen. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich in der Schweiz, oder ich weiß, dass in der Schweiz sehr viele Frauen, Migrantinnen, Frauenflüchtlinge leben, die sehr qualifizierte Ausbildungen zum Beispiel gemacht haben in ihren Herkunftsländern oder auch zum Teil hier in der Schweiz. Das Problem ist aber, dass ihre Diplome zum Beispiel nicht anerkannt werden. Das heißt, sie haben gar keine Chance, oft in diesen Projekten, die es gibt, innerhalb der sogenannten Flüchtlingsarbeit oder in Frauenprojekten, solche Stellen zu bekommen. Ich weiß auch, dass sie in autonomen Frauenprojekten sehr schlechte Chancen haben. Und ich finde, dort liegt für mich ein Punkt, wo sich die Frauenprojekte wirklich überlegen sollten, wie sie anders damit umgehen können, weil es ist klar, es fordert auch von einem Team eine andere Form von Auseinandersetzung. Ich finde es aber sehr wichtig, dass sie gleichberechtigt vertreten sind. Und wenn zum Beispiel nur eine Frau oder in einem Projekt als eine sogenannte Ausländerin neben fünf Schweizerinnen arbeitet, ist es klar, dass sie eine ganz klare Minderheit ist. Oder wenn wie in Infodonor klar die Leitung bei den Schweizerinnen liegt und die Beratung, also mit, die Arbeit mit den Frauen bei den Ausländerinnen, dann ist, dort auch eine Hierarchie für mich eingebaut. Und ich denke, man müsste einfach, also wenn man schon mit also von Zusammenarbeit redet, müsste man das ganz anders organisieren, dass klar die Ausländerin mit ihrer Position und ihrer anderen Perspektive gleichwertig vertreten sind in diesen Projekten oder es sogar nur Projekte gibt, wo ausschließlich Frauenflüchtlinge oder Migrantinnen arbeiten.
Ich sehe aber gerade zum Beispiel in diesem Punkt, Kathrin, unsere Hierarchieposition nur darin, dass es zum Beispiel einfach noch, wie du sagst, es gibt sehr viele sehr gebildete Frauen, die unsere Arbeit adäquat oder besser leisten könnten, aber dass es ganz klar im Moment noch ein Manko ist. Also ich kann dir sagen, wir haben kein Anforderungsprofil gehabt an unsere Beraterinnen. Sie mussten einige Zeit hier in der Schweiz sein, minimal Deutsch können, damit sie sich mit uns unterhalten können. Mhm. Und sie mussten sich engagieren für ihre Landsfrauen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir jetzt von 6 Beraterinnen haben wir erst, wenn ich sage, ich hoffe, du verstehst, wenn ich sage, erst 2 Frauen, die in der Schweiz ihre Ausbildung als Sozialarbeiterin gemacht haben.
Mhm. Aber weißt du, das ist auch so eine Vorstellung. Gut, dass ich weiß, ich habe diese auch, also ich habe das selber erfahren, wie wir Frauen gesucht haben, ausgewählt haben, dass für mich das ein wichtiges Kriterium war, die Ausbildung. Und dass es für mich aber wegen meinen eigenen Ängsten oder Unsicherheiten wichtig war, dass ein wichtiges Kriterium war, eine Frau, die auch hier eine Ausbildung gemacht hat, weil ich auch verunsichert war und ich erhofft habe, irgendwas ist dann etwas Gemeinsames, das wir haben, wenn wir eine Ausbildung hier in der Schweiz gemacht haben. Und ich denke, das ist aber sehr gefährlich, weil für mich, also wieso sollen irgendwie Ausbildungen hier in der Schweiz mehr wert sein als Ausbildungen in irgendeinem anderen Land?
Da gebe ich dir vollkommen recht und da lernen wir sogenannten Schweizerinnen als Stellenleiterin eben auch immer wieder. Mhm. Und gerade weil ein Teil unserer Beraterinnen das ganz anders angehen. Und die uns dann in diesem Sinn zurechtweisen und sagen, du mit deiner sozialarbeiterischen Ideen, das geht nicht so und so. Und dann ist es eigentlich das, dann kommt das zusammen. Mhm. Also dann kann ich lernen und ist auch etwas, was ganz groß zu meiner Motivation bei dieser Arbeit beiträgt. Mhm.
Ich möchte ein bisschen, also ich merke, dass mein Anspruch an Zusammenarbeit schon auf einer ganz anderen Ebene liegt. Also oder auch was wir formuliert haben in unserer Geschichte, dass wir eigentlich einen politischen Kampf führen wollen hier mit ausländischen Frauen. Wir wollen gegen die Ursachen ihrer und unserer Unterdrückung kämpfen. Das ist ein Punkt, wo wir Frauen zusammen kämpfen können, wo es aber auch eben diese Unterschiede gibt, weil sie andere Positionen hier haben als wir. Und dass wir, dass irgendwie mein Anliegen auch heute ist, da einen gemeinsamen Kampf zu führen. Also ich kann sagen, gegen das Patriarchat, gegen die Unterdrückung von uns Frauen, gegen die Unterdrückung von ausländischen Frauen hier in der Schweiz. Also ein Teil dieser Unterdrückungen in einem sehr hohen Niveau wurden formuliert. Also es handelt sich ja hier schon um Frauen, die eine Ausbildung haben. Und dann, wir haben jetzt überhaupt nicht geredet über die Unterdrückung von Frauen, die als Proletarierinnen, Putzfrauen irgendwo sehr unterprivilegiert arbeiten. Ja, das sind die meisten Frauen, die hier arbeiten. Und irgendwo einen politischen Kampf außerhalb von Institutionen und auch außerhalb von Parteien von mir aus gesehen zu führen, das ist für mich schon auch eine Frage, wie ist das möglich?
Aber das ist doch etwas, was uns genau im Sinne von Abhebung möglich ist. So und so viele Frauen, die in der Emigration sind oder eben Flüchtlinge, sie haben noch gar nicht die Ressourcen, sich politisch aktiv zu betätigen.
Aber die Frage ist doch, ob sie das wollen. Oder weil je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr muss ich auch diesen Begriff der Zusammenarbeit überhaupt in Frage stellen. Und da kommt auch der Vorwurf schon von Frauen, die an sich eben doch schon gebildete Frauen sind oder und die sagen, was wollt ihr die ganze Zeit von über uns erfahren, über unsere Geschichte? Ihr drückt uns in ein Schema, wir sind für euch die Flüchtlingsfrauen und wir sind allenfalls noch politisch zu gebrauchen, aber als
appellieren Sie. Tagtäglich geschieht es, meist ungeachtet von der Weltöffentlichkeit, dass Frauen in ihren Menschenrechten verletzt werden. Nicht nur in fernen Ländern Asiens und Afrikas, sondern auch in der Türkei oder in Marokko. Die folgenden Einzelschicksale betroffener Frauen sollen verdeutlichen, dass es Amnesty International nicht um abstrakte Vorwürfe geht, sondern dass Menschen und persönliches Leid hinter diesen Berichten stehen. Marokko. Embarka Mentaleb Old Hussein arbeitete als Ansagerin für Radio Sahara in Laayoune, der Hauptstadt von Marokko annektierten Westsahara. Sie hörte selbst sehr gerne Radio, las viel und führte für marokkanische Verhältnisse ein unabhängiges Leben. Sie war beispielsweise die erste Frau der ganzen Westsahara, die einen Führerschein erhielt. 1979 verschwand Embarka Mentaleb Old Hussein nach ihrer Festnahme. Sie ließ eine 13-jährige Tochter zurück. Embarka Mentaleb Old Hussein ist eine von vielen hundert Verschwundenen aus Südmarokko und der Westsahara, zu deren Inhaftierung die marokkanischen Behörden beharrlich schweigen. Bei den meisten Betroffenen ist der Grund der Festnahme wohl darin zu suchen, dass man sie oder einen Angehörigen des Widerstands gegen die marokkanische Herrschaft über die Westsahara oder der Unterstützung für die sahrauische Befreiungsbewegung Polisario verdächtigt. Die Festgenommenen verschwinden, falls sie nicht Opfer einer heimlichen Hinrichtung werden, für Jahre hinter Gittern, wo sie unter härtesten Haftbedingungen zu leiden haben. Die Westsahara, die heute ein Stück Marokkos darstellt, war früher spanische Kolonie. 1974 erklärte sich Spanien bereit, die sahrauische Bevölkerung per Referendum über die Zukunft des Territoriums entscheiden zu lassen. Die Sahrauis sollten zwischen der Unabhängigkeit, der Zugehörigkeit zu Marokko oder der Zugehörigkeit zu Mauretanien wählen. Zu dem Volksentscheid kam es jedoch nicht. Im November 1975 marschierten an die 350.000 marokkanische Zivilisten mit Unterstützung des Militärs in die Westsahara, die sie als traditionell zu Marokko gehöriges Gebiet betrachten. Kurze Zeit später überließ Spanien zwei Drittel seiner Kolonie, also den ganzen Norden der Westsahara, Marokko. Schon bald erreichten Amnesty International die ersten Berichte über das Verschwinden von Menschen. Seit August 1979 ist die Westsahara so gut wie vollständig von Marokko annektiert, was von mehreren Staaten allerdings nicht anerkannt wird. Über 60 afrikanische und asiatische Länder haben die von der Polisario aufgerufene Demokratische Arabische Republik Sahara anerkannt, die von einer Exilregierung in Algerien von Flüchtlingslagern aus verwaltet wird. Embarka Mentaleb Old Hussein wurde zum ersten Mal inhaftiert, kurz nachdem die marokkanischen Behörden die Hauptstadt Laayoune unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Rund ein Jahr lang wurde sie ohne Anklage und Verfahren festgehalten, bis ihr Mann ihre Freilassung erwirken konnte. Im September 1979 schlug der marokkanische Sicherheitsapparat zum zweiten Mal zu. Polizisten in Zivil stürmten das Haus Embarka Mentaleb Ul Husseins, durchsuchten alle Räume und führten die Frau schließlich mit verbundenen Augen ab. Sie wurde seither nicht mehr gesehen. In vielen Ländern, in denen Amnesty International Terrorpraktiken wie das Verschwindenlassen von Menschen beobachtet, muss davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil der Verschwundenen nie mehr auftaucht, also heimlich getötet wird. In Marokko ist es indes immer wieder vorgekommen, dass totgeglaubte Verschwundene nach langen Jahren geheimer Haft wieder auftauchten. Etliche dieser Menschen leben vermutlich noch. Die Zahl der Marokkaner und Sahrauis, die festgenommen wurden und dann verschwanden, geht in die Hunderte. In den Gefängnissen und Haftlagern Marokkos herrschen menschenverachtende Zustände. Auch vor Folter und Misshandlung wird nicht Halt gemacht. Eine Frau, die zusammen mit 41 weiteren Frauen und 70 Männern verhaftet worden war, berichtete nach ihrer Freilassung, dass sie die ersten 24 Stunden ihrer Gefangenschaft gefesselt und geknebelt in einem Getreidesilo in der Ortschaft Tantan verbringen musste. Später brachte man uns nach Agadir in eine winzige Zelle, schilderte sie ihre Schreckenserlebnisse. Wir waren eine Gruppe Frauen und Kinder. Man zwang uns, die ganze Zeit über zu stehen, einen ganzen Monat lang. Manchmal rückten wir eng zusammen, damit eine von uns mit ihrem Baby sitzen konnte. Zu essen gab man uns einmal alle 24 Stunden ein bisschen Brot und schmutziges Wasser. Jeden Tag gab es Verhöre. Man schlug uns, folterte uns mit Elektroschocks und flößte uns durch die Nase ein ätzendes Reinigungsmittel ein. Einige der Kinder starben in den Zellen, andere überlebten die Haft und starben später. Einige der Frauen hat man den Kopf rasiert. Verschwundene sind in allen Gesellschaftsschichten der Westsahara und Südmarokkos zu beklagen. In einigen Fällen sind ganze Familien betroffen, die im Verdacht standen, Verbindungen zur Polisario zu unterhalten. Amnesty International bezieht im Westsahara-Konflikt keine Stellung zugunsten der einen oder der anderen Seite, mahnt jedoch die marokkanische Regierung, in dem von ihr verwalteten Gebiet unter allen Umständen für die Einhaltung der Menschenrechte zu sorgen. So heißt es denn auch in der Frauenpetition an den König Hassan II.
Ihre Exzellenz, wir, die Unterzeichnenden, bitten Sie um die sofortige und bedingungslose Freilassung von Frau Embarka Mentaleb Old Hussein sowie aller Frauen, die zum Teil seit über 15 Jahren in Südmarokko und der Westsahara verschwunden sind. Am 8. März 1991 ist der Internationale Tag der Frauen. Wir bitten Sie aus diesem Anlass, alles zu unternehmen, um den Aufenthaltsort der verschwundenen Frauen ausfindig zu machen.
Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdım. Aylar geçti. Ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Aylar geçti. ayrılık sen delisin. Yapma, yapma. Sen de mi aklıma sığmıyor, sen de mi? Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmerler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Yapma, yapma. Sen de mi aklıma sığmıyor, sen de mi? Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmerler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılık sen delisin. Bana yine hasret var, yine bana esmerler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana sensiz günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü.
Der zweite Hintergrundbericht ist aus der Türkei. Folter und Misshandlungen in Haft gehören in der Türkei bis heute zum Alltag. Jeder und jede, der aus politischen Motiven inhaftiert wird, muss damit rechnen, unter körperlichen Qualen verhört zu werden. Zu den Opfern zählen Männer und Frauen gleichermaßen. Frauen, die in türkischen Polizeistationen festgehalten wurden, berichteten wiederholt und übereinstimmend, dass sie von männlichen Beamten entkleidet und gefoltert wurden. Manchmal werden sogar Angehörige gezwungen, den Folterungen beizuwohnen. Hier ist speziell zu erwähnen, dass Kinder oft bei Frauen gefoltert werden, um dadurch Geständnisse zu erpressen. Vereinzelt erfuhr Amnesty International in den vergangenen Jahren auch von brutalen Vergewaltigungen im Polizeigewahrsam. Das wahre Ausmaß sexuellen Missbrauchs an weiblichen Gefangenen ist jedoch schwer zu ermessen, da strenge Moralvorstellungen und das traditionelle Ehrverständnis es türkischen Frauen in der Regel sehr schwer macht, offen und detailliert über demütigende Schreckenserlebnisse in der Haft zu berichten. Am größten ist die Foltergefahr für einen politischen Gefangenen unmittelbar nach der Festnahme, also während der ersten Verhöre auf der Polizeiwache. In dieser Periode, die bis zu 30 Tagen andauern kann, wird dem Betroffenen meist weder der Zugang zu einem Rechtsanwalt noch Besuch von Angehörigen gestattet. Zwischen Mitte August und Mitte Oktober 1990 registrierte die türkische Vereinigung